Ja, Hallöchen, Caro. Ich freue mich erstmal wahnsinnig, dass wir ein Gespräch heute führen. Wir haben uns ja schon sehr gut im Vorgespräch sehr gut schon verstanden und du hast mir sehr viele tolle Sachen erzählt. Und deswegen möchte ich einfach für die Hörerinnen oder für die, die das sehen, möchte ich jetzt einfach mal, dass du dich ganz kurz vorstellst, damit jeder weiß, worüber wir eigentlich heute reden werden.
Ja, gerne. Ja, ich bin die Caro. Ich bin jetzt 30 Jahre jung und habe einen Sohn im Januar zur Welt gebracht. Der ist jetzt also knapp ein halbes Jahr, etwas über ein halbes Jahr. Und ich habe mich dafür nicht das klassische Familienmodell entschieden, sondern für eine Co-Elternschaft. Ja, der Co-Papa kommt einmal in der Woche hier vorbei und ansonsten machen wir das ganze Leben hier zusammen eher alleinerziehend, beziehungsweise ich.
Ja. Also es ist ja so eine klassische Frage, sage ich mal, die mir auch immer gestellt wird, die aber offensichtlich dann interessant ist. Sag doch mal, war das denn von Anfang an die Idee, die du für dein Leben so hattest, dass du sagst, ach, wenn ich meine Familie gründe, dann in der Co-Elternschaft?
Dann in der Co-Elternschaft, ne? Nein, also ja, Anfang 20, ich glaube, wer hat da so gerade straighte Pläne? Also ich habe natürlich Anfang 20 gedacht, ich finde vielleicht irgendwann so meinen Traumprinzen und dann kommt dieses Klassische, ne? Ich heirate und dann bereisen wir noch zusammen die Welt und dann ziehen wir zusammen, haben ein großes Haus, einen Vorgarten, einen Akkubohrer von Bosch und alles, was so dazugehört.
Keine Werbekooperation.
Aber habe dann so Mitte 20 halt gemerkt, das ist überhaupt gar nicht das, wo ich hin möchte. Ich habe immer gerne Zeit mit mir alleine verbracht. Und dann wurde das tatsächlich sehr schnell zu meinem Plan A. Und gar nicht, wie viele nämlich immer denken, du hast doch noch Zeit, du findest ja vielleicht noch den richtigen. Oder du bist doch, das ist auch ganz schön manchmal zu hören, du bist doch eigentlich ganz hübsch.
Ja. Du hättest doch noch so viele Möglichkeiten. Ja, genau. Ja, das ist wirklich der Klassiker. Ja. Ach so, aber das ist interessant. Aber hattest du diese, aus deinem Umfeld, hattest du diese Rückmeldung durchaus auch bekommen, die du jetzt gerade so aufgezählt hast so ein bisschen?
Du meinst jetzt,
du bist doch noch so hübsch, du bist doch noch jung. Ja, genau,
ach
sowas.
So. Ne? Ja, das, nee, das habe ich schon so mitbekommen oder wurde mir so mitgegeben. Ich habe bewusst nur den engsten Leuten erzählt, auch nicht unbedingt Familie, weil die sind zwar sehr nah, ne? Wir sind alle sehr eng, aber ich wusste, dass das, die Familie hat halt ein anderes Modell. Die fahren ein anderes Modell und das ist auch in Ordnung so, aber ich wusste halt oder habe mir das vorgestellt, dass wenn ich das sagen würde, ich möchte eine Co-Elternschaft gerne eingehen, dass mir das eventuell sogar ausgeredet werden würde. Ja. Deswegen habe ich es nur den engsten Leuten erzählt und die haben tatsächlich das Feedback gegeben, ja, da sehen wir dich total.
Also, ach, das ist ja das, spannend, weil die das, auch wissen, das dass du jemand bist, die gerne alleine ist und die auch ganz gut alleine zurechtkommt.
Mhm. Dann hast du es auf jeden Fall einfach gut. Ja. Ne? Ja, aber als ich es dann gesagt habe, als ich schwanger war, dann kamen dann trotzdem noch hier und da so die Sätze, Mensch, hättest du es nicht noch ein bisschen aushalten können? Aber es gab da für mich nichts auszuhalten, weil das war jetzt der richtige Moment.
Ja, kam das dann tatsächlich auch von den Leuten, die vorher eigentlich positiv dem gegenüber eingestellt waren? Das ist ja nämlich auch manchmal so, dass man erstmal denkt, oh cool, die stehen hinter mir und dann, wenn es dann soweit ist, dann ändert sich da plötzlich bei denen etwas oder die dachten, naja, das meint die sowieso nicht ernst, die macht das sowieso nicht, ich sage jetzt einfach mal, ich bin ganz bei dir.
Ja, ich denke gerade nach, aber eigentlich, ich glaube, mein Gefühl hatte da eigentlich recht und ich habe das auch den Leuten erzählt, die im Nachhinein auch immer noch da sind und die mich auch tatsächlich total darin supporten und auch unterstützen, da wo sie können.
Ja.
Also das, das war schon so. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch Menschen gab, die während der Schwangerschaft vor allem gesagt haben, oh toll, super Sache. Und wenn das Kleine dann mal da ist, dann komme ich dich auf jeden Fall besuchen. Und also mein Kleiner ist jetzt 6 Monate alt und die waren immer noch nicht hier. Ne?
Das ist, glaube ich, auch von vielen Solomüttern, was ich ja zumindest erlebe, auch so eine Sorge, dass dann plötzlich, also scheinbar plötzlich, so Unterstützung wegfällt. Mhm. Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich glaube, dass das auch einfach ja, man sagt manchmal in so einer Euphorie etwas, findet vielleicht irgendwas total spannend und meint das in dem Moment wirklich auch so. Oder zum Beispiel, genau. Ich hatte eine Freundin, die gesagt hat, ich nehme dir den Kleinen dann mal ab, dann mache ich das, dann hast du deine Ruhe, das. Und als es dann soweit war, da hat sich das immer wieder nach hinten verschoben. Nee, ich kann doch nicht, ich habe doch keine Zeit. Also irgendwelche Ausreden. Ja. Und weil man sich das dann vielleicht doch anders vorstellt und weil die anderen ja auch ein eigenes Leben haben, ne? Also deswegen ist es, glaube ich, gut und hilfreich, wenn du weißt, du hast mehrere Möglichkeiten, um vielleicht auch Unterstützung zu bekommen oder auch auf Personen zurückzugreifen. Also das heißt, warst du dann irgendwie enttäuscht oder hast du gedacht, tja, irgendwie habe ich das anders erwartet von der Personen oder von den Personen, wo du dir das irgendwie erhofft hattest oder die das vielleicht sogar angeboten haben, Unterstützung?
Ja, also ich habe generell gerade in der Wochenbettzeit das so wahrgenommen, dass da viel vorher versprochen wurde oder gesagt wurde und dann kommen wir vorbei und dann bringen wir dir Suppe mit, Essen mit. Und es wurde auch immer wieder gefragt, hör mal, können wir was für dich tun? Aber ich glaube, das kennt auch jede Nicht-Solo-Mama, dass es gerade in dieser hormonellen Zeit im Wochenbett, dass es einem unglaublich schwer fällt zu sagen, ja, kannst du bitte vorbeikommen? Und viele waren dann trotzdem noch in der Wochenbettzeit so, dass sie sagten, ich komme gerne vorbei und ich unterstütze dich, ich helfe dir, ich nehme dann das Baby und du kannst dann so lange die Wäsche machen oder zu essen kochen.
Wie freundlich!
Vielen Dank. Ich bräuchte eigentlich jetzt mal diese Zeit, um mich mit meinem Kind zu verbinden, aber vielen Dank, dass du mein Baby dann hältst.
Genau.
Ja, doch, da waren doch schon die ein oder anderen Enttäuschungen war dabei. Ja, und das halt auch noch immer so ein bisschen nach, auch nach 6 Monaten. Da waren Menschen bei, die mir sehr, sehr nah standen, die für mich eine ganz große Bedeutung hatten, die ich auch sehr nah an mein Baby gesehen habe und mit denen jetzt halt kein Kontakt mehr besteht. Doch, das tut schon weh. Aber ich habe auch von anderen Mamas gehört, die halt keine Solo-Mamas sind, dass die halt die gleichen Erfahrungen machen. Ne?
Ja.
Dass das halt einfach auseinandergeht.
Ja. Ja, genau. Und ich glaube, also erstens darf man es von anderen Menschen auch wahrscheinlich nicht erwarten, obwohl man natürlich denkt, vielleicht gerade wenn man befreundet ist oder wenn man Familie ist, sich sehr nahe steht, dass das irgendwie selbstverständlich ist. Vielleicht auch, weil man selber der Typ ist, der sowas selbstverständlich machen würde. Ne?
Genau. Da bin ich total bei dir. Also ich bin ja selber auch Patentante. Ne? Meine Familie betrifft das jetzt per se so nicht. Die sind super für mich da. Ne? Jeder bringt sich ein, wo er kann. Und der Kleine geht auch jetzt diese Woche das erste Mal zu seiner Patentante und Tante und bleibt das erste Mal 2-3 Stündchen alleine da. Aber es ist so, ich bin selber auch 2-fache Tante, einmal auch Patentante und ich habe immer gerne Zeit verbracht mit den Jungs und ich war immer gerne da, ich habe immer gerne unterstützt. Und wenn ich das jetzt das Ganze mal umdrehe und überlege, die Leute, die in meinem Umfeld sind, dass der ein oder andere oder gerade diese eine Person, mit der ich super eng war und mit der ich jetzt leider nicht mehr den Kontakt habe, wenn ich mir vorstelle, die haben sich jetzt freiwillig dafür entschieden, gar nicht mehr so nah an mir dran zu sein und an meinem Baby. Das kann ich ganz schlecht nachvollziehen. Ja. Weil ich halt selber, ich würde alles dafür geben, um in diesem Leben auch von dem Kind dabei sein zu dürfen, bei der Entwicklung dabei sein zu dürfen. Und ja, das ist manchmal ganz komisch oder ganz schwierig, seinen Standpunkt zu verlassen und zu sagen, okay, ich bin so. Das heißt aber noch lange nicht, dass mein Gegenüber ja genauso ist.
Ja. Und was ich jetzt inzwischen auch ein paar Mal gehört habe, ist, dass zum Beispiel jemand selber das angeboten hat, sage ich mal Unterstützung, auch parallel einen Kinderwunsch hatte, mit dem Partner versucht hat umzusetzen. Das hat immer nicht geklappt und das tut einfach sehr weh, wenn man sieht, jemand macht das ganz alleine. Schafft das einfach ohne Partner und man selber versucht es die ganze Zeit und es klappt einfach nicht, dass das einfach auch, also dass man auch solche, sag ich mal, Einzelschicksale nicht vergessen darf oder dass die natürlich auch immer dahinter stehen können, die vielleicht aber nicht kommuniziert wurden. Ne? Also es sagt ja vielleicht nicht jeder, wir versuchen schon die ganze Zeit ein Kind zu bekommen oder ich habe ein Kind verloren, das weißt du ja auch alles nicht. Und deswegen ist das so, wo man vielleicht hätte man das lösen können, indem man sich darüber unterhält und sagt, pass auf, aus diesen Gründen kann ich das nicht. Aber blöd ist es halt, wenn man so plötzlich so ohne ohne Hinweis dasteht und sich denkt, wie ist das jetzt passiert? Und das ist auch, was du vorhin schon gesagt hattest, nämlich man, gerade wenn man so hormonell zugepumpt ist am Anfang, da traut man sich vielleicht noch nicht oder fragt noch nicht um Hilfe oder weiß auch nicht, wie das ankommt, wenn man um Unterstützung bittet. Es kann ja auch sein, dass diejenigen entweder direkt darauf warten, dass man konkret sagt, pass auf, komm morgen vorbei zwischen dieser Uhrzeit. Ja. Ich gebe dir da den Freiraum. Und manche, also so ging mir zumindest so, ich habe am Anfang auch vermieden, um Hilfe zu bitten, weil ich nämlich Sorge hatte vor dieser Rückmeldung. Ja. Du hast dir das ja selber ausgesucht. Wieso sollte ich dir jetzt helfen? Ja, okay, du scheinst es auch zu kennen.
Oh ja, ich kenne es sehr gut. Du hast dir das so ausgesucht, das habe ich schon in der Schwangerschaft erfahren. Ja. Und ich frage mich immer, ob das eigentlich, also das ist eine wahnsinnig große Beleidigung. Ich frage mich, ob das jede andere Mama eigentlich sich auch anhören muss, die keine Solo-Mama ist. Ja. Ich war hochschwanger und stand im Supermarkt und da kam dann jemand und es waren Bekannte und wir hatten kurz uns unterhalten, auch über die bevorstehende Geburt, wie es mir denn so geht. Und der Bekannte sagte dann, ja gut, hast jetzt Sorge vor der Geburt? Naja, das hast du dir so ausgesucht. Und also das ist ein Preis, den ich in Kauf nehme. Letztlich ist es was Wunderschönes, eine Geburt, klar. Ja. Ne? Aber es ist auch etwas Überwältigendes, etwas Schmerzvolles. Ja. Da kann sich keine Mama, keine werdende Mama, kein Mensch kann sich davon freisprechen. Ja. Und nein, ich habe mir das nicht so ausgesucht. Ich habe mir ein Kind ausgesucht. Ich habe es mir ausgesucht, das alleinerziehend zu wuppen. Aber ich habe mir nicht ausgesucht, also ich bin nicht schwanger geworden mit dem Hintergedanken, oh Mann, toll, eine Geburt. Oh, klasse. Ja. Ja. Das brauche ich jetzt. Ne? Oder so Momente, wo man einfach mal verzweifelt ist oder überfordert ist. Oh, super. Endlich kommt die Verzweiflung auf. Mein Gott, da habe ich ja Ewigkeiten drauf gemacht. Nur deswegen wollte ich auch alleinerziehend werden. Also das, das ist so alles über einen Kamm dann geschert. Ne?
Ja, genau. Im Grunde die Aspekte, die man sich davon ausgesucht hat, da hängen aber eben noch ganz viele andere Sachen dran, die man nicht unbedingt will. Wie du schon sagst, ne? Eine Geburt will wahrscheinlich keine Frau würde das unbedingt gerne sagen, ich will noch eine Geburt und noch eine. Mir geht es gar nicht ums Kind.
Ohne PDA, bitte.
Ohne PDA, weil das habe ich ja gelesen, dass das besser sein soll und solche Sachen, genau. Ja, das stimmt. Also, aber das stimmt, die Frage stelle ich mir auch ab und zu, ja, hast du dir ja so selber ausgesucht. Das ist aber, was manche Frauen, also ich kenne das von einer Freundin von mir, die ist verheiratet und die ist manchmal ein bisschen unzufrieden in ihrer Beziehung da und weil der Mann nicht so genug unterstützt für sie. Ja. Und die darf sich dann zum Beispiel anhören, ja, dann hast du halt dir den Falschen ausgesucht. Ne? Und das, wo ich mir auch denke, also das wird immer gerne zu Lasten der Frauen gesehen. So, ne? Dieses, du hast dir ja dann den Falschen ausgesucht. Das ist ja immer noch eine Entscheidung, im besten Fall zwischen zwei Personen, die sich füreinander entschieden haben. Ja. Und was dann letztendlich auch mit der Beziehung passiert, wenn ein Kind dann dazu kommt, das weißt du ja vorher nicht.
Nein. Ne? Nein, und das kann auch ich, sag mal.
Nee, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Nee, sag du mal. Ich glaube, wir kommen jetzt auf ein ähnliches Thema.
Wir kommen auf den gleichen Punkt. Das kann auch ich nicht behaupten, obwohl ich ja ganz klar durch die Brille geschaut habe, dass ich gesagt habe, ich suche einen Mann, nicht als Partner und ich überlege nicht oder schaue mir nicht an, was kann er mir geben, sondern wo sind seine potenziellen Vaterqualitäten. Ja. Und da habe ich ihn danach, ausgesucht. Ne? Wir haben uns kennengelernt und es hat harmoniert zwischen uns, es hat funktioniert und gepasst und wir haben uns dann für diesen Weg gemeinsam entschieden. Aber nichtsdestotrotz, ich merke, das habe ich, glaube ich, nach einer Woche schon gemerkt oder auch schon in der Schwangerschaft, es gibt trotzdem Reibungspunkte, natürlich. Und es wird auch mal gestritten und es gibt einfach Situationen, da muss man schauen, wie man auf einen Nenner kommt. Und da würde ich nicht jetzt hingehen und sagen, oh toll, jetzt habe ich mir doch den Falschen ausgesucht. Ne? Also das kannst du selbst dann, wenn du genau hinschaust, das soll der Vater meines Kindes werden, selbst dann kannst du es nicht zu 100% einschätzen, weil das wird sich erst dann zeigen, wenn das Kind dann auf der Welt ist.
Total richtig, gebe ich dir 100% recht. Und es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, in welchem Zusammenhang findet ihr euch. Also ich glaube, du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, dass man diese Themen, die man sonst theoretisch mit einem Partner hätte, das sind ja ganz andere, als wenn man das im Co-Elternbereich hat. Ne? Also das heißt, du bist ja also eine ganz andere Zielführung gehabt bei der Auswahl des Menschen. Wie habt ihr euch denn überhaupt gefunden?
Wir haben uns gefunden über die Online-Plattform Familyship, heißt das, glaube ich, genau. Mhm. Und ja, es ist quasi wie Online-Dating, halt nur für werdende Eltern, ne? Also wir haben dann hin und her geschrieben und es ging dann auch sehr unromantisch und schnell um viele spezielle Dinge, die schon sehr tief waren. Also Erziehungsstile. Wie stellst du dir das vor? Wie involviert bist du? Also das waren jetzt meine Fragen an den Co-Papa. Wie involviert bist du in der Kindererziehung? Wie viel Kontakt wünschst du dir? Wie stellst du dir das vor? Hast du irgendwas Spezielles? Zum Beispiel ist der Co-Papa überhaupt nicht gläubig. Und das war eine Sache für ihn, dass unser Sohn nicht getauft wird, bis er selber entscheiden kann, dass er sagt, ja, ich möchte getauft werden, dass das aus freien Stücken passiert. In meiner Familie sind alle getauft, ich auch. Und wäre ich alleine mit meinem Baby, komplett alleine, ich hätte ihn wahrscheinlich getauft, aber das war ein Kompromiss, da konnten wir beide gut eingehen, konnten wir beide gut drauf eingehen. Und solche Fragen haben wir uns dann von vornherein gegenseitig gestellt, bis wir überhaupt mal uns zum ersten Mal getroffen haben, ne? Weil willst ja jetzt auch nicht Ewigkeiten hin und her schreiben und dann feststellen, das gibt dir gar nichts, wenn du dich dann triffst.
Ja. Und hattest du dir mehrere Männer angeschaut oder hattest du mit mehreren Männern hin und her geschrieben? Und wenn ja, was hat dann den Ausschlag gegeben, dass es der Mann geworden ist, der es jetzt geworden ist?
Ich war ganz am Anfang, war ich in so einer Facebook-Gruppe drin. Mhm. Das war
mit Privatspendern.
Schrecklich. Ja, mit Privatspendern. Das war schrecklich. Da haben sehr viele Männer angeboten, auf natürlichem Wege mir ein Kind zu machen, möchten dann aber nichts mit dem Kind zu tun haben. Und es ist auch eine Art und Weise, mit einer Frau irgendwie sich näher anzubändeln. Nee, das war dann ganz schnell Geschichte. Also da in dieser Facebook-Gruppe gab es einen, aber das stand nicht zur Debatte. Und über diese Online-Plattform gab es noch zwei andere Männer, aber da kamen wir irgendwie auch nicht auf den grünen Zweig. Einer davon wollte halt eher so eine Onkelfunktion übernehmen, ja, also vielleicht zwei, dreimal im Jahr vorbeikommen. Mhm. Und ein anderer wollte Zahlpapa sein. So hat er es selber genannt. Er wollte einfach nur zahlen, aber keinen Kontakt zu dem Kind.
Ach, das habe ich ja auch noch nicht gehört. Ist ja interessant.
Nee,
weißt du seine Motivation? Warum, was wollte der, was von der Steuer absetzen?
Also er war schon 65 Jahre alt und ich glaube, er wollte einfach nur irgendwann vielleicht von dieser Erde gehen und sagen können, okay, ich habe ein Kind, hat sich aber nicht in der Rolle eines Vaters gesehen. Das war für mich aber, kam für mich nicht in Frage, weil ich hätte gerne auch, wenn es nur um mich gehen würde, hätte ich gerne ein Kind bekommen durch eine Samenspende. Mhm. Aber als eine Tochter von einem Papa, der immer da war oder gelegentlich da war, der musste viel arbeiten, aber er war da, er war aber nie anwesend, habe ich mir für mein Kind einfach gewünscht, dass da ein Papa ist, den er kennt, den er im Zweifelsfall auch außerhalb von dieser einmal die Woche Treffenregelung jederzeit anrufen kann. Und wenn er einen Papa vermisst, dann kann Papa auch außer der Reihe vorbeikommen oder wir fahren dahin, dass er einfach seine Wurzeln kennt. Genau, das war mir wichtig für mein Kind. Aber ja, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Das, was man für sich selber möchte und das, was man für sein Kind sich halt wünscht, weil jetzt bist du nicht mehr alleine. Jetzt seid ihr zu zweit. Warum ich mich übrigens für diesen Co-Papa entschieden habe, ist schlichtweg mein Bauchgefühl gewesen. Es gibt keinen ultimativen Ratschlag, die eine Sache, auf die es ankam, keine Ratschläge, die ich mitgeben könnte, außer spür in dich hinein und wenn es sich richtig anfühlt und gut anfühlt, dann wird es auch das Richtige sein.
Gab es denn einen Moment, weil du ja auch gesagt hast, du bist sehr gerne allein, du kannst auch gut allein, kommst auch gut alleine zurecht, wo du sagtest, ach, das nervt jetzt, das zum Beispiel abzusprechen oder vielleicht ist ja gar nicht so viel Absprachebedarf bei euch da? Ich nix schon. okay, gut. Erzähl also, doch mal.
Wir haben von vornherein eine Co-Elternschaftsvereinbarung aufgesetzt. Mhm. Die erste Frage, die ich von vielen Menschen gestellt bekomme, ist, ja, aber ist es denn auch vor Gericht? Hat das eine Handhabung? Wo ich immer denke, Mann, Leute, wie weit denkt ihr denn? Ja. Also, wir haben erstmal eine Orientierung für uns schriftlich niedergelegt. Ja, und das ist tatsächlich schon ein paar Mal zum Tragen gekommen, dass ich mir gedacht habe, oh, wie war das denn jetzt nochmal? Und dann gucken wir halt zusammen nach und wir haben auch schon mal was in dieser Vereinbarung geändert, aber dann im Einvernehmen. Mhm. Wir haben die Sachen vorher bewusst aufgestellt, weil uns, glaube ich, beiden klar war, wenn das Baby erstmal da ist, dann handelt man viel emotionaler und vielleicht auch nicht mehr so realistisch. Also ich glaube, wenn es danach gehen würde, dann wäre der Papa am liebsten jeden Tag hier, aber das ist dann kein Co-Elternschaftsmodell, so wie ich mir das vorgestellt habe, wäre das dann nicht mehr.
Gab es irgendwelche Momente, wo du dann gedacht hast, also ihr habt jetzt diese Vereinbarung getroffen und ihr habt die offensichtlich auch im gegenseitigen Einvernehmen, könnt ihr die auch immer wieder anpassen, was ja auch super ist, dass ihr da so flexibel seid. Aber gab es auch einen Moment, wo du sagtest, ach, das nervt mich. Also wenn ich jetzt entweder komplett Solomutter wäre oder wenn ich jetzt jemanden hätte, der vielleicht im Ausland lebt und das nicht ganz so eng abgesprochen werden muss. Gab es Momente, wo du gesagt hast, jetzt habe ich mal die Schnauze voll gerade oder jetzt nervt es mich einfach, dass es so ist, wie es ist?
Ja, doch, das gibt es auch. Und das wäre auch unauthentisch zu sagen, nein, das gibt es nicht, weil es ist ja auch in jeder Ehe gibt es auch irgendwelche Probleme, ne, oder Situationen, wo man sagt, boah, am liebsten wäre ich Single. Am liebsten will ich hier raus. Ich will das nicht mehr. Ich will, dass das System gesprengt ist. Nein, die Momente hatte ich auch. Und allem voran hatte ich diesen Moment direkt nach der Geburt. Mein Sohn lag unmittelbar, der kam auf dem natürlichen Wege zur Welt und unmittelbar danach wurde er mir von der Brust genommen, weil er nicht richtig geatmet hatte und hatte eine Anpassungsstörung, war dann 3 Tage auf der Intensivstation. Und mir ging es dann auch noch nicht so gut. Wir haben uns zwar gegenseitig besuchen können, aber als wir dann entlassen wurden nach 3 Tagen und ich nach Hause kam, da kam der Co-Papa mit. Und er hatte den ganzen Tag, ich glaube, er war 6, 7, 8 Stunden war er hier. Und er hatte die ganze Zeit das Baby auf dem Arm. Und ich hatte das Gefühl, mir fehlt ein Teil. Was ja auch wirklich so ist, da kommt etwas, ein Lebewesen aus deinem Körper nach 10 Monaten. Du bist ohnehin schon in diesen 3 Tagen nach der Geburt, hast du keine Möglichkeit fürs Bonding und bist ohnehin schon so zerrissen gefühlt. Und dann kommst du nach Hause, da wo dein geschützter Rahmen ist, deine Festung. Und selbst da hatte ich dann nicht mein Baby. Und das hat mich, ich weiß nicht, ob es hormonell war oder dass wir uns einfach noch nicht eingespielt waren, aber es hat mich wahnsinnig Überwindung gekostet, dann nach 8 Stunden zu sagen, so, jetzt ist der Moment, jetzt gehst du bitte. Ja, und das ist jetzt nach 6 Monaten, ist das okay. Ne? Also nach 6 Monaten kann ich sagen, so, pass auf, heute bis 16 Uhr, der Kleine schläft sonst wieder bescheiden, wenn du länger als 16 Uhr bleibst, dann ist das letzte Schläfchen angesagt und dann mach die Tür von außen zu, da ist keiner dem anderen böse. Ne? Also wir können auch gut miteinander scherzen. Aber das fiel mir am Anfang sehr schwer. Und es fiel mir auch am Anfang sehr schwer, mein Baby einmal in der Woche in Fremde, in Anführungsstrichen, fremde Hände zu geben. Denn das ist nicht der Partner von mir, das ist nicht der Mann, den ich liebe oder wie diese ganzen schönen TikTok-Videos, wo gezeigt wird, die schönste Liebeserklärung, die schönste Illusion, den Mann deiner Träume mit deinem Baby zu sehen. Und das hatte ich nicht. Das hat sich für mich halt nicht so angefühlt. Ja. Jetzt mittlerweile ist das anders, wo ich sehe, dass die beiden interagieren. Aber gerade am Anfang habe ich doch als Mama schon das Gefühl gehabt, mein Baby braucht primär mich. So wie es die Natur auch vorgesehen hat. Und da spreche ich gar nicht davon, dass Väter sich mit ihren Kindern nicht verbinden sollen, kein Bonding entstehen soll. Aber in erster Linie braucht das Baby die Mama. Und das fiel mir am Anfang wirklich schwer, ja.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie lange kanntet ihr euch denn davor, bevor ihr diesen Weg gewählt habt?
Also ich glaube, wir haben geschrieben oder uns kennengelernt. Ich glaube, geschrieben haben wir 1 Monat ungefähr. Dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Und dann haben wir uns von da an, ich glaube, 1-2 Mal die Woche getroffen. Und auch, er wohnt 1 Stunde von mir entfernt. Er wohnt also ein bisschen weiter weg. Und dann haben wir auch so viel Zeit miteinander verbracht, dass er bei mir übernachtet hat. Also, dass wir wirklich, wenn ich Urlaub hatte und er auch, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass wir uns einfach mal da reinfühlen konnten, wie wird das später sein mit Kind, wenn wir einen Familienurlaub zusammen verbringen. Ja, einfach diese Dinge mal ausgetestet. Und das waren insgesamt, ich glaube, 8 Monate. Und dann habe ich mal angefangen zu überprüfen, wie denn so der Eisprung bei mir ist. Lass mich mal nicht lügen. Und ich glaube, beim vierten Versuch bin ich schwanger geworden. Das heißt, nach 12 Monaten, also wir kannten uns dann 12 Monate und dann war ich schwanger.
Also ich finde das ja super, wie ihr das gemacht habt, dass ihr das halt, das ist ja dann nicht sehr oberflächlich, sondern das ist ja schon tief reingegangen, dass ihr da schon einfach sehr viel geplant habt. Und das ist ja zum Beispiel auch nicht unbedingt immer in der Partnerschaft der Fall. Ne? Dann lebt man vielleicht schon zusammen, aber man macht sich darüber gar nicht unbedingt Gedanken. Also zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht bei Freundinnen erlebt.
So wahrgenommen, ne?
Genau, die das so machen. Ja. Also das finde ich ja schon sehr vorausschauend. Ihr habt euch natürlich auch unter anderen Umständen kennengelernt, aber es ist trotzdem, glaube ich, nicht unbedingt üblich, dass man das so macht, dass man dann einfach mal bei dem anderen übernachtet und guckt, wie wäre das im Urlaub und ob man vielleicht gleiche Werte teilt. Ne? Also Erziehung, das ist ja was ganz Wichtiges, was sich im Übrigen auch später immer noch verändern kann. Also ich merke das bei mir. Ich hatte erst, habe ich gesagt, ja, das mache ich so, das mache ich jetzt nicht so. Also ich meine, das wird wahrscheinlich...
Das ist der Klassiker, oder?
Ja, das ist doch, der Klassiker.
Kann sich keine Mama von freisprechen. Aber weißt du, das finde ich halt auch. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war oder ob das auch bei allen anderen Mamas so ist, egal in welchem Modell oder Konzept man lebt. Aber ich habe es wahnsinnig hemmend wahrgenommen, in der Schwangerschaft jemandem von meinen Freuden oder von meinem Vorhaben zu erzählen, weil von allen Seiten kam, warte mal ab. Diese klassischen, warte mal nur ab. Und diese Kommentare, die haben mir so viel Freude häufig genommen. Ich weiß nicht, ich habe ganz viel gehört, du kannst doch nicht den ganzen Tag nur schlafen. Ich habe den ganzen Tag geschlafen in der Schwangerschaft und nachts war ich wach. Und das war so ambivalent, weil andere haben wieder gesagt, schlaf so lange du kannst. Kleiner Spoiler, es ist egal, wie viel du in der Schwangerschaft schläfst, du wirst übermüdet sein und du wirst es überleben. Das hat die Natur schon clever gemacht. Also mit diesem Schlafentzug gehst du ja auch um. Aber ich fand, es kam ganz viel von außen, so ein Gedrossel, so, als dürfte man nicht glücklich sein. Und auch nicht gerade nicht glücklich sein, wenn man diesen Weg alleine geht. Weil da muss man doch bitte leiden. Also die Alleinerziehende, die klassische Alleinerziehende, ist ja immer noch irgendwie vergleichbar mit einer Opferrolle. Es ist ja immer noch ein Versagen. Oh nein, du Arme, du bist alleinerziehend. Und als mein Sohn zur Welt kam, fiel mir das ganz schwer, dieses Wort in den Mund zu nehmen, weil ich mich immer ganz klein gefühlt habe. Ich habe immer gesagt, ja, ich bin die Caro, ich bin 30, ich bin alleinerziehend.
Ja.
Also, ne, das fand ich ganz schwierig. Und jetzt versuche ich mich halt einfach gerade zu machen, zu sagen, ja, ich bin alleinerziehend und gewollt. Und es ist schön. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können.
Und das ist, glaube ich, etwas, was auch durch die Sozialisation, aber auch durch die mediale Berichterstattung teilweise noch immer so verkauft wird. Die armen Alleinerziehenden. Wegen den Alleinerziehenden müssen wir jetzt schnell aus dem Lockdown raus. Müssen wir das und das und das. Also da müssen wir halt, für die Alleinerziehenden müssen wir was tun. Aber auf der anderen Seite sind die auch diejenigen, die das ganze Sozialsystem komplett belasten, weil die ja ständig nur unterstützt werden wollen. Also man dreht sich uns, sage ich mal, so hin, wie wir gerade gebraucht werden. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es eher Mitleid fast so ein bisschen ist, anstatt mit Gefühl, wo man das vielleicht eher gebrauchen könnte. Also warum? Genau. Also auch so dieses, wenn du das mal alleine schaffst, anstatt dass man dann sagt, also falls du Hilfe brauchst, falls du Unterstützung brauchst, ich kann dir, in diesem Bereich könnte ich dir helfen. Da bin ich jetzt nicht so gut, aber wenn du mal einkaufen, kann ich mal einmal übernehmen oder sowas. Also dass man das auch, wenn man es ehrlich meint, auch anbietet, aber anstatt so auch so dieses, na, habe ich dir ja gleich gesagt, dass das nichts wird. Oder deswegen, ich verstehe das total, wenn du sagst, dass man sich gar nicht getraut hat oder dass man sich manchmal gar nicht traut zu sagen, boah, jetzt ist aber ganz schön, ich bin erschöpft in der Schwangerschaft. Oder und die Erschöpfung in der Schwangerschaft ist ja nicht nur, wenn man in der Co-Elternschaft ist oder wenn man Solomutter ist. Das kann ja jede einzelne...
Man ist schwanger.
Ja, man ist schwanger, genau. Und es ist einfach, man weiß nicht, wie der Körper damit umgeht, wie der Körper damit klarkommt. Und warum darf man das nicht sagen? Also warum muss man immer nur sagen, ja, nee, ist alles gut oder nee, passt schon, damit die anderen halt nicht denken, also das ist wieder dieses nach außen hin schauen, damit die anderen nicht denken, naja, genau, habe ich doch schon gleich gesagt, ne, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja, ich habe das hier mit meiner Glaskugel, habe ich das gesehen. Also sowas, ich kann das total verstehen und das finde ich so schön ausgedrückt, dass du von außen gedrosselt wirst und ich glaube, und das habe ich jetzt persönlich auch immer noch, auch in diesen nervigen Müttergruppen, sage ich so, in diesen Chatgruppen, wo fast wirklich nur Mütter sind, wo man zwangsläufig ist, weil man im Kindergarten ist oder demnächst in der Schule, wo du unfreiwillig Mitglied bist. Ich bin nicht Mutter geworden, um in diesen Gruppen zu sein. Ich bin aber zwangsgebunden an diese Gruppen, damit ich daran teilhabe. Und das ist etwas, was mich total nervt und wo ich dann auch merke, das ist nicht das, Also ich will nicht jeden Tag irgendeinen Kuchen backen für irgendeinen Kindergeburtstag, für irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, nur weil es nach außen hin cool aussieht. Ne? Und ich bin dann eher diejenige, die dann gar nichts sagt oder macht und die dann halt praktisch damit leben muss, dass andere das doof finden. Und da glaube ich, dass man da selber seine eigene Grenze und auch seine eigene... auch für sich selber so einstehen kann, dass man sagt, ja, ihr könnt das ja alle machen, wenn ihr da Lust und Zeit für habt, aber es ist nicht meins. Aber es wäre auch nicht meins ohne Kind, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Ne? Ja, also dieses von außen immer diese, versteht total, was du meinst, dass es so viele Einflüsse gibt und du weißt irgendwann gar nicht mehr, was ist jetzt mein Weg? Was will ich denn jetzt eigentlich? Genau, weil es so viele unterschiedliche gibt. Ne?
Ja, was war eigentlich meine Kernmotivation? Und da bin ich total bei dir und ich finde, egal ob Solomama, eine verlassene Mutter, was ja auch immer so total dramatisch dargestellt wird, die Frau wurde verlassen und jetzt hat das Leben keinen Sinn mehr für diese Frau, denn sie war so abhängig vom Mann. Was wäre diese Frau nur ohne den Mann gewesen? Egal, was das für ein Modell ist, diese Anforderung an eine Mama, die ist ja teilweise wirklich utopisch. Und ich habe, also in der Schwangerschaft dachte ich, von all dem mache ich mich frei. Ich habe so eine große Klappe am Kopf. Das ist überhaupt, Spoiler, ich habe mich nicht frei gemacht. Überhaupt nicht. Also Thema Grenzen setzen, ganz schwierig. Aber jetzt komme ich nicht mehr darum herum, Grenzen zu setzen. Denn jetzt setze ich nicht nur für mich Grenzen, sondern auch für mein Baby. Und der kann es noch nicht alleine tun. Und da sind so viele Sachen angefangen, wirklich dabei, jemand hat den Kleinen auf dem Arm und er schreit. Und ich sehe als Mama, nur ich kann das sehen.
Ja.
Nur ich sehe, er will nicht mehr. Und ich will ihn vom Arm nehmen. Und die Person sagt, nein, ich mach das schon. Und dann zu sagen, okay, ich als alten People-Pleaser, ich würde jetzt sagen, na gut, okay, dann mach das schon. Ich muss jetzt sagen, pass auf, ich habe gesagt, ich nehme ihn jetzt. Das ist mein Kind. Und sich dann danach noch anzuhören, oh, was bist du für eine Glucke und für eine,
wie nennt Helikoptermutter.
Und Dinkeldörte. Und das Kind muss auch mal schreien. Und ich weiß nicht, diese ganzen Ratschläge, also wirklich... Es gibt ja kein Thema wie Babys und Kindererziehung, wo die Leute alle denken, ihre ungefragte Meinung wäre die einzig richtige.
Ja.
Das ist der Wahnsinn. Und das kann, also in den ersten paar Wochen und Monaten hat mich das so an den Rand der Verzweiflung gebracht und auch in eine gewisse soziale Isolation gebracht. Ich habe manchmal gedacht, ich will nicht mehr. Ich habe mir schon extra die Co-Elternschaft ausgesucht, dieses Alleinerziehend sein, um möglichst alleine mit meinem Baby, mit meinem Kind zusammen ein Team zu sein und ihm diese Welt zu zeigen, nur wir zwei. Und dann steckt da trotzdem noch jeder mit drin. Sei es die Nachbarin auf dem Flur, die mich fragt, oh, das ist aber ein Süßer. Aber darf ich sie mal fragen, wo ist denn der Vater? Oder bei Edeka an der Kasse. Ne? Irgendjemand hat immer eine Meinung. Also Thema Toleranz ist bei, in puncto irgendwie anders sein, wirklich nach wie vor auch in 2023 ein großes Thema.
Irgendwie anders sein ist ja auch sowieso etwas, was ich finde, heutzutage gibt es total viele Möglichkeiten. Ne? Also du kannst dir, ich sag mal, verschiedene Geschlechter, du kannst als Junge weiblich sein, als Mädchen männlich. Gut, das ging wahrscheinlich schon immer problemlos durch.
Ja.
Und es gibt auch verschiedene Familienmodelle. Und trotzdem habe ich das Gefühl, auch, sag ich mal, wenn ich mir einfach nur mal die Bürokratie anschaue, ist das immer noch total schwierig, wenn du zum Beispiel, wie in meinem Fall, eine Solomutter bist. Und du willst, du brauchst zum Beispiel so eine Negativbescheinigung, dass du das alleinige Sorgerecht hast. Ich muss ja beweisen erstmal, dass ich, wie ich schwanger geworden bin. Ne? Und ich muss dann beweisen, damit ich dieses alleinige Sorgerecht bekomme, also ich muss irgendeine Bestätigung mir einholen, dass ich eben dass es keinen zweiten rechtlichen Vater gibt. Und da ist zum Beispiel noch nicht so viel getan, und da kommen wir gleich auf dein Thema zurück, auf deinen Fall, da ist irgendwie noch nicht so viel getan, dass man einfach die Möglichkeit hat, nein, es ist kein One-Night-Stand, es ist keine Liebschaft, die ich mal eben hatte, es ist kein Ex-Partner, es ist ein Samenspender. Und das Thema Co-Elternschaft, das ist ja im Grunde, ist das ja auch nicht abgedeckt, würde ich sagen, jetzt also in der bürokratischen Einheitswelt von Deutschland, oder? Also wie habt ihr denn, wie habt ihr denn, also ihr habt einerseits habt ihr eine Regelung unter euch gefunden, die die dann für euch erstmal gilt, aber wie habt ihr denn überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen für euch festgelegt?
Genau, also die Co-Elternschaft hat ja, wie gesagt, wenn es mal ganz dramatisch ausgehen sollte und er steht auf einmal mit der Polizei vor der Türe, wofür es überhaupt gar keinen Anhaltspunkt gibt, aber das ist, wie gesagt, einer der größten Sorgen, die Leute so äußern.
Ich wollte gerade sagen, eine der großen Sorgen von anderen.
Von anderen.
Von anderen, ja. Die es nicht betrifft. Von mir. Genau.
Nee, also das hätte vor Gericht, hätte das keinen Wert. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Wert hätte, wenn wir es notariell begläubigt lassen würden. Aber naja, soweit wollen wir auch gar nicht denken. Wir haben das für uns ganz klar geregelt. Ich habe das alleinige Sorgerecht, was schon allein deswegen Sinn ergibt. Ich bin ja Erzieherin und ich habe das in Corona-Zeit mitbekommen, als es diese Lolli-Tests gab. Da war ein Kind, die Eltern waren getrennt, hatten beide das Sorgerecht. Der Vater lebte in Österreich, die Mutter hier vor Ort. Und der Vater wollte nicht, dass das Kind am Lolli-Test mitmacht. So, die Mutter wollte das aber. Da hat sie aber keine Schnitte, weil wir brauchten von beiden Elternteilen die Einverständniserklärung. Ja. Und der Vater hat sich quergestellt. Ich habe gesagt, pass auf, du lebst eine Stunde entfernt von uns. Sollte hier mal etwas sein, allem voran etwas Medizinisches. Und da spreche ich jetzt nicht von einem akuten Notfall. Da wird sowieso dann nicht großartig gefragt, Entschuldigung, haben Sie noch eine zweite Unterschrift, ne? Aber generell, ich möchte nicht für alles immer eine zweite Unterschrift haben, schon gar nicht, wenn wir uns nur einmal oder später, wenn das Kind größer ist, nur alle 2 Wochen dann sehen. Und da geht er halt alle 2 Wochen, ganzes Wochenende voraussichtlich zum Papa. Das sind auch alles nur so grobe Werte. Man muss ja auch mal einfach gucken, wie entwickelt sich das Kind. Ja. Ich habe jetzt schon gemerkt, ich habe ein sehr empfindsames Kind, kommt ganz nach Mama. Und wenn wir hatten anfangs gesagt, 3 bis 4 Stunden kommt er. Es gibt Tage, da gehen 8 Stunden gut. Es gibt Tage, da merke ich nach 2 Stunden, der ist auf. Also ganz oben an erster Stelle steht immer das Wohl des Kindes. Und das war für uns klar, das war auch zwischen uns so geregelt. Und dann sind wir zur Vaterschaftsanerkennung gegangen, hier vor Ort, noch in der Schwangerschaft. Und die Dame hatte uns das alles vorgelesen und sagte, ich muss das jetzt so runterlesen. Und dann am Ende stimmen sie zu und sagen, dass sie verstanden haben, was ich hier gesagt habe, und geben dann bitte ihre Unterschriften. Das haben wir gemacht. Und dann hatte sie irgendwie am Computer rumgewerkelt und druckte dann noch was aus. Und wir waren alle so lustig drauf und erzählten. Und auf einmal fing sie wieder an, was zu lesen. Und ich dachte mir, während sie schon am Lesen war, Entschuldigung, das ist doch hier geteiltes Sorgerecht, oder? Das ist doch die Abteilung für geteiltes. Ich will kein geteiltes Sorgerecht. Ja. Doch auch nicht, oder? Und sie las und las. Und dann war sie fertig und legte es so vor uns und sagte, bitteschön. Und wir das haben sie nett vorgelesen, vielen Dank. Aber wir möchten das nicht. Ja, wie jetzt? Ja. Wie, sie wollen das nicht? Und dann, wir haben das dann erklärt, wir sind da ganz klar. Und dann hatte sie sofort, der Blick von mir ging weg zu ihm rüber und zum Co-Papa. Ja. Und dann sagte sie zu ihm, Sie wissen schon, wenn Sie Ihr Kind mal bei sich zu Hause haben, Sie haben keine Schnitte. Die Mutter könnte jederzeit alles alleine entscheiden. Und sie hat über mich gesprochen, während ich dabei saß, als hätte ich was Böses vor. Entschuldigung, ich sitze auch noch hier, hallo. Aber er hat mich da total supportet und unterstützt und gesagt, ja, wir wissen das, aber das wird nicht eintreten. Wir sind 2 erwachsene Menschen. Wir wollen uns nicht streiten. Wir wissen, es wird irgendwann dazu kommen, aber da haben wir eine ganz klare Linie. Wenn wir mal nicht auf einen Nenner kommen, es sollte total explodieren, bevor wir zum Jugendamt oder zum Gericht oder Sonstiges gehen, holen wir uns erstmal jemand Drittes mit ins Boot, der neutral ist und der uns dann dabei hilft, im Sinne des Kindes auf einen Nenner zu kommen. Dafür brauchen wir kein geteiltes Sorgerecht.
Ne? Ja. Also, aber es ist ja krass, dass sie sagt, die Mutter, also die Frau, die Mutter, wissen Sie das? Die direkt neben mir sitzt, aber hallo, die ich nicht direkt adressieren werde. Mhm. Aber da siehst du aber auch, es gibt bestimmte Abläufe. Das ist, wie du das gerade erzählt hast, das hörte sich an wie so ein Notar, der dann einfach erstmal alles einzeln abliest. Ja. Und nein, ich kann keine Abweichung hier vertragen. Hier steht es exakt so drin. Und so muss das gemacht werden. Genau, bitte unterbrechen Sie mich nicht. Genau.
Bitte unterbrechen Sie mich nicht beim Vorlesen.
Mhm. Ach, das ist ja krass. Ich meine, das ist ja auch gut zu sehen, dass du dann offensichtlich das richtige Händchen für den Mann hattest und umgekehrt ja auch. Ist es ja immer beidseitig, Dankeschön. Haben wir ja schon festgestellt.
Hat er gut gemacht, der Mann.
Ja, genau. Aber das ist ja krass, dass du da noch das Gefühl hast, du gehst eigentlich schon als Einheit mit Humor vielleicht, mit Spaß daran. Genau, es ist ja irgendwie auch ein schöner Prozess, Arbeit ist unser Kind auf der Welt. Gehst du in so ein Amt und dort wird dir im Grunde nochmal was anderes gesagt. Ja. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass dann vielleicht diejenigen, die sich im Vorfeld nicht so darüber ausgetauscht haben, wie ihr das gemacht habt, dass dann vielleicht wirklich sowas kommt, ach so, nee, das wusste ich gar nicht. Dann müssen wir da nochmal drüber nachdenken und nochmal drüber reden. Oder, ach nee, jetzt habe ich mir das doch anders überlegt, weil das vielleicht auch sehr dramatisch dann von ihr dargestellt wurde in diesem Fall. Ne?
Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen ihre Intention dahinter. Und sie hatte dann ganz am Ende in einem kleinen Nebensatz erwähnt, dass wenn wir jetzt das geteilte Sorgerecht hätten, wenn wir das jetzt machen würden, dann könnten wir das nicht einfach wieder abändern, sondern dann müsste ich quasi vor Gericht ziehen und dann sagen, so, ich will das Alleinige wieder zurück. Und also das, da beginnt doch das Drama. Ja, das kam von außen, nicht von innen. Das war nicht von uns gemacht. Wir waren eine Einheit. Wir hatten noch so eine Situation, oder ich eher, ich wollte für den Kleinen, als er zur Welt kam, ein Sparkonto eröffnen und hatte dann bei meiner Bank angerufen und die sagten völlig selbstverständlich, da müssen Sie aber mit dem Vater zusammen, da müssen Sie zusammen reinkommen, wir brauchen von beiden Unterschriften. Und ich sagte, der Papa lebt aber über eine Stunde von uns entfernt und das ist aber schwierig und Sie haben ja auch nicht samstags geöffnet, wie können wir das denn machen? Ja, das müssen Sie, da müssen Sie sich irgendwie einig werden. Und als ich dann so in einem Nebensatz erwähnte, naja, ich habe ja auch das alleinige Sorgerecht, Ach so, Sie haben das alleinige Sorgerecht. Ach so, Sie sind getrennt lebend. Also das war sofort die Interpretation. Ich sage, nee, ich bin nicht getrennt lebend. Ich war von vornherein ledig. Und dann ist natürlich direkt das Nächste in den Köpfen von den Leuten. Mhm. Oh Gott, die hatte einen One-Night-Stand. Wie asozial ist das denn? Und jetzt geht die auch noch damit hausieren, um Gottes Willen. Das kann ich doch nicht einfach so sagen. Ja, also das ist ganz schwierig für die Leute anzunehmen, als würde man denen persönlich irgendetwas wegnehmen, wenn man selber den Weg für sich wählt und geht, der einen glücklich macht.
Ja, das ist im Grunde das, was meine Mutter auch mal gesagt hatte. Du nimmst, also sie versteht nicht, dass manche Leute andere Familien oder Lebensmodelle kritisieren, auch wenn jemand homosexuell ist oder bisexuell oder was auch immer. Im Grunde geht es ja um alles, was von der scheinbaren Norm abweicht, die hierzulande offensichtlich dann gilt. Ja. Und als ob man jemandem damit Schaden zufügt. Also du schadest ja niemandem. Aber es wird dann praktisch als so eine Art Angriff vielleicht, aha, die ist also eine von denen, die nicht unser klassisches, liebgewonnenes, heterosexuelles Familienmodell lebt. Die lebt nicht mit dem Partner zusammen. Allein das ist ja schon Skandal. Und die haben sich sogar beide dafür entschieden, dass jetzt wird es ja immer doller, so weißt du.
Wird ja immer bunter hier, ne?
Ja, genau, richtig. Und das ist etwas, was einfach, deswegen finde ich das auch so gut, dass du auch auf Instagram deinen Weg beschreibst, weil ich das so unfassbar wichtig finde, dass man zeigt, hey Leute, es gibt nicht nur dieses eine Modell und es ist auch total in Ordnung, wenn wir das anders machen. Ich nehme euch doch nichts weg. Ich sag doch jetzt auch nicht, hey Leute, geht mal alle raus und macht das genau wie ich. Das sagst du ja nicht. Genauso wenig wie ich das zum Beispiel sage. Aber wir zeigen Möglichkeiten auf und zeigen Alternativen auf, ohne dass wir anderen, so wie andere das ja beim heterosexuellen Familienmodell machen, dass sie dann sagen, naja, aber das ist eigentlich schon das Normale. Das ist eigentlich schon das Richtige. Das ist das, was man erreichen sollte. Das sagen wir ja nicht mal.
Ja, ne? Genau, das ist der Standard. Und das ist tatsächlich auch so langsam mit zunehmender Reichweite das Feedback, was ich vereinzelt jetzt schon bekommen habe von Fremden, die dann mal so über mein Profil gestolpert sind, die mir dann geschrieben haben, Entschuldigung, das ist aber nicht das, wie es sein sollte. Und jetzt mach mal nicht das klassische Familienmodell schlecht. Und das ist überhaupt gar nicht, das will ich gar nicht. Ich will auch keinen Hype kreieren, uns alleine ein Kind großziehen. Aber ich möchte, dass diese Stimme gehört wird. Und das ist ja nicht nur meine Stimme, da sind ganz viele Mamas. Und ich möchte diesen Mamas Mut machen, geht euren Weg. Egal, ob das eine Co-Elternschaft ist oder ob ihr durch einen Samenspender schwanger werdet, ein Kind bekommt. Oder auch, ob ihr im klassischen Familienmodell seid und aber merkt, boah, trotzdem diese Stimme, die ich in mir habe, die ist so klein und so leise, weil ich mich nicht traue. So, das ist ja die Message, die ich habe, wo ich denke, geht raus, ne, macht euch groß, macht euch stark, ihr seid wichtig und ihr seid auch richtig, so wie ihr seid. Aber es stößt auf Widerstand, ja.
Also es ist so faszinierend, dass auch ganz viel reininterpretiert wird, finde ich, in Dinge. Also wenn du jetzt auch sagst, dass die sagen, ja, mach doch nicht das traditionelle Familienmodell kaputt oder rede das doch nicht schlecht, das machst du doch gar nicht. Also wie kommen die auf so eine Idee? Das ist ja die eigene verquere Wahrnehmung von dem, was du schreibst. Wenn du schreibst, ich bin glücklich, so wie ich bin, das ist wahrscheinlich genauso, wenn ein Single sagt, ich bin glücklich, dass ich Single bin.
Dass ich Single bin.
Also, aber Moment mal, du bist ja eine Frau und du bist Single. Das kann ja wohl schon mal nicht hinhauen. Ne? Wenn du ein Mann wärst, klar, dann wäre das was anderes, wenn du ein Single-Mann wärst und glücklich bist. Aber als Frau wird dir das ja nicht zugestanden.
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Ja, und dann ist es aber gleichzeitig, wenn man das ausspricht, dass es einem gut geht, dass einem nichts fehlt, das unglaubwürdig ist. Es ist total unglaubwürdig, dass das so sein kann.
Ne? Ja, das ist total unglaubwürdig und deswegen liegt mir da auch viel dran, mal unabhängig davon, dass das auch total erleichtert, echt sein zu dürfen, trotz Social Media oder in dieser sozialen Social Media Welt, ne? Da einfach authentisch sein zu dürfen. Ich meine, der Trend geht immer mehr dahin, einfach den Mama-Alltag so zu zeigen, wie er auch wirklich ist. Und er ist stressig. Egal, ob du verheiratet bist, ob du ein ganzes Dorf hast, ob du Zwillinge hast oder ein gesundes Kind oder ein behindertes Kind oder eine Solomama bist. Es ist halt einfach anspruchsvoll. Wir machen alle einen mega guten Job. Aber mir liegt natürlich auch etwas daran, dass wenn ich weiß oder vermute, da sind viele Mamas, die vielleicht diesen Weg als alleinerziehende Mama gerne gehen möchten und die trauen sich aber nicht so richtig. Die haben vielleicht auch Zweifel, weil das Umfeld diese ganzen Zweifel auf sie reinschmettert und so sagt so, und denk an das und jenes. Dann gehe ich natürlich hin und mache gerne meinen Beitrag darüber, was denn auch die Vorteile sind. Und ich glaube, genau das ist aber für viele Kritiker ein Punkt, wo die sagen, jetzt stellst du das aber auf ein ganz hohes Podest, ne? Dass du da jetzt alleinerziehend bist und dass das das einzig Wahre ist. Das ist gar nicht meine Intention. Aber es hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile, aber eben auch viele Vorteile. Das kommt natürlich auf die Person an, aber es hat auch viele Vorteile. Und damit meine ich jetzt nicht die Steuerklasse.
Ja, und diese Vorteile, die sind dann natürlich, wenn du zum Beispiel, mal angenommen, du gehst jetzt raus, sagst, das ist übrigens schön, das ist gut, und dann sagst du in irgendeinem Post, boah, das ist aber auch ganz schön anstrengend, das wusste ich doch, dass das gar nicht so toll ist, wie du das gesagt hast. Sowas zum Beispiel, ne? Wo man sagt, naja, aber ich bin ja ein Mensch, ich habe verschiedene Phasen in meinem Leben. Mir geht es nicht immer nur geil und das ist unabhängig davon, in welchem Familienmodell ich lebe oder ob ich überhaupt gar keine Kinder habe. Und wenn man dann aber dann ehrlich ist, ne, das wird dann auch wiederum zu den eigenen Lasten ausgelegt. Also das ist irgendwie das Absurde einfach an dieser Sache.
Es ist im Prinzip, ist das da an der Stelle einfach egal, was du sagst. Also bei gewissen Personen, bei gewissen Gruppen ist es einfach egal, was du da sagst. Die drehen es halt so, wie die es für sich, für ihre Überzeugung halt einfach glauben oder brauchen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das lässt mich total kalt. Ja. Natürlich, als empathischer Mensch und gerade auch als sensible oder empfindsame Mama, jemand, der eine Message hat, mit der er rausgehen möchte, der guckt natürlich rechts und links. Und wenn ich eine Nachricht bei Instagram bekomme und da ist total viel Kritik drin, dann antworte ich zwar nicht und ich lösche, aber die nächsten 10 Minuten denke ich trotzdem über die Worte nach, was ich auch wichtig finde, um sich selbst immer wieder zu reflektieren und zu überlegen, Moment, bin ich noch auf meiner Linie? Nein, bin ich nicht. Okay, dann komme ich mal zurück zu mir. Bin ich genau da, wo ich sein will? Okay, dann kann ich das loslassen, die Kritik. Ja. Dann ist das okay. Aber es ist nicht alles schwarz-weiß, ne? Da gibt es eine ganze Farbpalette. Das sieht nur leider nicht jeder. Manche sind farbenblind.
Das ist ein schöner Satz. So. Mir wird ja manchmal so ein bisschen vorgeworfen, dass ich praktisch allen Frauen empfehle, die Singles sind und einen Kinderwunsch haben, dass die Solomutter werden sollen. Ne? Was ja totaler Schwachsinn ist. Ja, ist ja logisch. Also ist ja die einzig mögliche Lösung.
Das ist das einzig mögliche und also das einzig richtige auch.
Ja, genau, finde ich. Genau. Nee, und das ist halt so, wo ich mir denke, meine Güte, also das sind Leute, die natürlich weder meine Posts offensichtlich lesen, noch wissen, dass ich das nicht so mache. Wie siehst du das denn? Wenn du jetzt eine Single-Frau hast, mit der du dich unterhältst und die sagt, sie hat einen Kinderwunsch, in welchen Fällen würdest du ihr denn vielleicht dann, ich weiß ja nicht, ob du Ratschläge gibst, aber in welchen Fällen würdest du ihr dann den Tipp geben, schau dir mal das Modell Co-Elternschaft, Solomutterschaft oder irgendwas anderes an. Was könntest du dieser Frau mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, egal ob jetzt bei dem Thema oder bei anderen Themen. Ich habe mich gestern just mit einer Freundin unterhalten und die hatte ein bisschen was erzählt aus ihrer Beziehung. Die ist sich nicht ganz einig mit ihrem Mann zum Thema Kindererziehung. Das Kind ist noch relativ klein, aber die sind sich da gerade nicht ganz einig. Und sie hatte sofort das Bedürfnis, sie muss sich rechtfertigen und zu sagen, aber der Mann, der ist okay. Der ist jetzt nicht böse oder so. Ne? Also wir lieben uns trotzdem, es ist alles gut. Und ich gesagt, hey, alles in Ordnung. Ich hatte nicht vor, dir jetzt den ultimativen Ratschlag zu geben und zu sagen, verlass ihn. Los, ja. Aus mit ihm. Ne? Also ich versuche immer, da fragend hinzukommen, um Impulse freizusetzen oder Impulse mitzugeben und dass die Person selber dahin kommt, was will ich eigentlich? Und gar nicht unbedingt einen Ratschlag zu geben, sondern eher zu fragen. Also wenn jetzt eine Mama zu mir sagt, ach, ich hätte auch so gerne ein Kind. Okay, dann was hält dich ab? Gerade aktuell, das ist vielleicht schon mal so die Kernfrage, was hält dich denn jetzt davon ab? Dann kommt ja schon meistens irgendwie, ja, ich habe nicht den richtigen Partner. Okay, was erhoffst du dir denn von einem Partner? Brauchst du den Partner primär wegen den Samen, weil die Biologie halt so nun mal funktioniert mit den Blümchen und den Bienchen? Oder brauchst du den zur Unterstützung? Und dann kommt bei ganz vielen Mamas, man sieht so, das Gedankenkarussell springt an und dann kommt so, nee, also in erster Linie eigentlich nur für die Samen, aber so ganz vorsichtig.
Ne? Schon als ob das was so Verbotenes ist.
Ja, als wäre das was Verbotenes, das zu sagen. Aber also ich glaube, ich würde nie sagen, dann guck mal das Modell oder schau mal das Modell, sondern ich würde immer sagen, überleg mal, was brauchst du, was macht dich wirklich glücklich? Und wenn du dann denkst, okay, das Modell könnte passen, oder das könnte auch passen, dann überleg mal, was ist für dich der geeigneteste Kompromiss. Denn nur Kompromisse einzugehen, macht dich auch nicht glücklich. Auch nicht in einer Co-Elternschaft. Ja, es ist wichtig, da sich in der Mitte zu treffen fürs Kind, aber nicht von vornherein alles Mögliche hinter sich wegschmeißen und sagen, nee, komm, das doch nicht, dann doch nicht, dann doch nicht. Dann bist du nämlich genau wieder da, wo du nicht sein wolltest. Irgendwo in der Mitte, aber nicht bei deiner eigenen Mitte.
Wenn du mehr über Caro und ihr Familienmodell Co-Elternschaft erfahren möchtest, dann schau doch mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Das findest du in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir ein Like hinterlässt, wenn dir die Folge gefallen hat oder du meinen Podcast abonnierst. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Solo Mama Plus 1 wieder. Bis dann, mach's gut!